habe heute zum Start eine Frage an euch. Und zwar könnt ihr euch noch daran erinnern, welchen Film ihr zum allerersten Mal im Kino geschaut habt? Also welchen Film war es, den ihr geschaut habt, als ihr zum ersten Mal da im Kino wart? Wisst ihr das noch? Wer weiß es noch? Ja? Okay, das sind doch einige. Also ich kann mich auch ganz gut an diesen ersten Film erinnern, weil ich habe ihn nachher nie wieder geschaut. Also der Film war nicht so schlimm oder er war nicht so grottenschlecht, wie man das jetzt vielleicht denken könnte, sondern der Film war einfach so, dass er so viele Szenen hatte, die ich kaum ausgehalten habe. Also man wusste eigentlich schon, man sieht da diese Menschen, man baut da auch eine Beziehung zu diesen Menschen auf und man weiß ja, diese Menschen werden jetzt dann gleich sterben, die werden jetzt dann bald tot sein. Und das hat mich irgendwie innerlich fast zerrissen. Und irgendwie auch das Wissen, ja, das beruht auf einer realen Begebenheit, natürlich sehr ausgeschmückt, auch noch mit einer Romanze und das muss natürlich immer sein bei solchen Filmen. Aber eigentlich die Basis war wirklich eine reale Geschichte und ich wusste das und ich habe das kaum ausgehalten. Vielleicht ahnen die einen oder anderen jetzt ja schon, um welchen Film es sich gehandelt hat. Ja, Titanic, genau. Also wir können jetzt darüber streiten, ob der Film wirklich so schlecht war, dass ich ihn deshalb nicht mehr schaue oder einfach eben wegen dem, was ich beschrieben habe. Aber ihr merkt, dass ich kann solche Szenen, die schwierig sind in Filmen, wirklich kaum aushalten. Das zerreißt mich innerlich fast, wenn ich weiß, ja jetzt 2 Minuten geht es noch und dann sterben diese Menschen. Oder auch wenn ich spüre, hier passiert jetzt dann irgendwie eine Ungerechtigkeit oder eine böse Intrige, ich halte das kaum aus. Und meine Strategie ist es dann, dass ich entweder, wenn ich Fernseh schaue, den Sender wechsle, dass ich einen anderen Film einstelle. Es kommt auch vor, dass ich den Film laufen lasse und schnell aus dem Wohnzimmer gehe, das kann auch gut passieren. Oder ich liebe die Mute-Taste, weil dann kann ich stumm stellen und dann ist die Szene auch nicht mehr ganz so schlimm, weil man hört es nicht, man sieht es vielleicht nur noch und dann kann man noch die Augen schließen. Also ich habe so meine Strategien, genau. Ein Film, bei dem das auch so war, da habe ich die Szenen wirklich kaum ausgehalten. Aber ich wollte diesen Film schauen, weil ich eigentlich finde, dass er wichtig ist. Das ist der Film The Passion. Und dieser Film zeigt auf wirklich ganz brutale Art und Weise, wie Jesus Christus da gelitten hat am Kreuz. Was da passiert ist, was da geschehen ist. Und dieser Tod wird wirklich auf sehr brutale Art und Weise, aber eben auch auf eine sehr realistische Art und Weise dargestellt. Dieser Film hat mir wirklich Mühe bereitet. Ich habe nicht alle Szenen schauen können, einfach weil da so viel Schlimmes auch passiert. Aber eben, es ist eine realistische Darstellung von dem, was Jesus da wirklich erlebt hat, was er durchgestanden hat. Jesus Christus ging für uns ans Kreuz. Ja, er hat da gelitten am Kreuz. Wir haben das an Karfreitag auch gehört. Er hat gelitten, er hat den Tod durchlebt und er hat das gemacht, damit er unsere Sünde, unsere Schuld für uns an dieses Kreuz tragen kann. Es war eine Notwendigkeit, das habe ich am Karfreitag gesagt, dass Jesus dieses Opfer freiwillig gemacht hat, dass er da an diesem Kreuz ausgehalten hat, um unsere Schuld, um unsere Sünden zu tragen. Er hat es hinauf ans Kreuz genommen und hat diese Sünde, diese Schuld getilgt. Und heute feiern wir ja eigentlich Ostern. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, ja, warum komme ich jetzt nochmal mit diesen Szenen, mit diesen Bildern, mit diesem Karfreitag? Das liegt einfach daran, dass wir Karfreitag und Ostern unbedingt zusammendenken müssen. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Karfreitag und Ostern, das ist wie zwei Seiten einer Medaille, die unweigerlich zusammengehören. Und ich komme später dann auch nochmal auf dieses Bild zurück. Aber um Ostern wirklich zu verstehen, müssen wir nochmal zu Karfreitag zurück, nochmal zu diesem Tod und auch zum Begräbnis von Jesus Christus. Von 3 Frauen haben wir gehört, dass sie bei diesem, was passiert ist, bei dieser Kreuzigung, beim Sterben, beim Leiden von Jesus Christus dabei waren. sie haben es miterlebt. Ja, sie hatten keine Fernbedienung, mit der sie einfach umstellen konnten, obwohl ich mir vorstellen kann, dass sie das sehr gerne gemacht hätten. Sie wussten, hier wird es kein gutes Ende nehmen, es wird kein Happy End geben. Jeder weiß, dass wenn jemand am Kreuz hängt, dass diese Art zu sterben zu 100% tödlich sein wird. Da gibt es kein Zurück mehr. Und das ist die irdische Realität, die diese Frauen hautnah miterleben. Jesus Christus, der Messias, der verheißene Messias, ist tot. Und wir gehen jetzt nochmal zurück. Wir gehen dahin, nachdem Jesus verstorben ist. Und als es schon Abend wurde und weil Rüsttag war, das ist der Tag vor dem Sabbat, kam Josef von Arimathäa, ein angesehener Ratsherr, der auch auf das Reich Gottes wartete. Der wagte es und ging hinein zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Wir lesen hier etwas und wir spüren, irgendwie ist eine Eile da. Also man spürt so, es muss irgendwie schnell gehen. Und das hat zwei Gründe. Einerseits ist wirklich Eile geboten, weil es ist der Rüsttag. An diesem Freitag, an dem Jesus verstirbt, das ist der Rüsttag. Das heißt, es werden alle Vorbereitungen dafür getroffen, dass am nächsten Tag Sabbat gefeiert werden kann. Und am Sabbat darf keine Arbeit verrichtet werden. Ja, am Sabbat darf nicht gearbeitet werden. Und so ein Begräbnis, eine Grablegung, das gilt als Arbeit. Das darf nicht gemacht werden. Und ihr fragt euch jetzt, ja, aber das ist ja erst am nächsten Tag. Nach jüdischer Zeitrechnung beginnt dieser neue Tag, also Sabbat, schon um 18 Uhr am Abend. Jesus Christus stirbt ungefähr um 3 Uhr am Nachmittag, also um 15 Uhr. Und der neue Tag, dieser Sabbat, beginnt schon um 18 Uhr. Und wir sehen, hier sind noch knappe 3 Stunden Zeit, um alle diese Vorbereitungen zu machen und um Jesus zu begraben. Deshalb ist auch Eile geboten. Und da spielt auch noch ein zweites Gesetz hinein. Im Alten Testament, im 5. Buch Mose, lesen wir von einem Gesetz, das besagt, dass wenn einer, der Sünde getan hat und am Holz gehängt wird, der muss noch am selben Tag wieder begraben werden oder von diesem Kreuz heruntergenommen werden, weil ihn sonst der Fluch trifft. Wir sehen aus zwei Gründen, weil dieser Sabbat bald naht und weil dieses Gesetz auch da ist, weil dieses Gesetz Bestand hat, musste diese Grablegung von Jesus Christus möglichst schnell geschehen. Es waren noch knappe 3 Stunden. Und einer kommt und nimmt sich jetzt diesem Begräbnis an. Das ist Josef von Arimathäa. Und von Josef von Arimathäa ist eigentlich fast nichts bekannt. Hier an dieser Stelle, bei der Grablegung von Jesus Christus, lesen wir zum ersten Mal von diesem Josef. Was wir wissen und was wir aus diesem Text erfahren, ist, dass Josef ein Mitglied war des Hohen Rates. Und das erstaunt mich. Weil das war die jüdische Elite, das war die jüdische Führung, das waren genau diejenigen, die Jesus Christus ans Kreuz gebracht haben. Aber wir erfahren noch etwas anderes von ihm, da muss irgendwo ein Unterschied gewesen sein. Wir lesen von Josef, dass er auf das Reich Gottes wartete. Er hat darauf gewartet, dass dieser Messias kommt. Und ich vermute und ich unterstelle ihm das jetzt hier auch einfach, dass er in Jesus etwas erkannt hat, was vermutlich die anderen von diesem Hohen Rat nicht erkannt haben. Ich glaube, dass Josef wirklich eine Sympathie für Jesus Christus hatte und er wusste, dieses Begräbnis, das muss jetzt noch stattfinden. Dadurch, dass er Mitglied war in diesem Hohen Rat, hatte er auch ein bestimmtes Maß an Einfluss Pilatus gegenüber. Und doch lesen wir, dass es Mut braucht von Josef, jetzt diesen Schritt zu gehen und vor Pilatus zu treten. Und das hat auch wieder 3 Gründe. Nach römischem Gesetz dürfen eigentlich Menschen, die gekreuzigt wurden, nicht bestattet werden. Also ihnen war eigentlich kein würdiges, ehrvolles Begräbnis zugestanden. Und sie wurden teilweise wirklich auch über längere Zeit da am Kreuz belassen. Irgendwann sind sie verstorben Und irgendwann kamen auch die Vögel. Und wir können uns in etwa vorstellen, was dann passiert ist. Das war grausam und schrecklich. Es kam auch vor, dass sie teilweise einfach in ein Massengrab gelegt wurden, ohne jetzt eine Bestattung, ohne noch irgendwie einen würdigen Abschied nehmen zu können. Das war einer der Gründe, warum es Mut brauchte, von Josef Pilatus darum zu bitten, weil nach römischem Gesetz war das eigentlich nicht möglich. Ein zweiter Grund ist, dass Josef ja eigentlich ein Fremder ist. Josef ist kein Familienmitglied, kein Nahestehender, kein Freund von Jesus Christus. Und um eine solche Bitte zu bitten oder so etwas zu wagen, musste man eigentlich naher Verwandter sein, Freund, Angehöriger. Nur wissen wir, dass zu dieser Zeit niemand mehr wirklich da ist oder zumindest nur noch sehr wenige seiner Familie und auch von seinen Freunden. Die einen schauen noch aus der Ferne zu, andere sind gar nicht da. Aber Josef kommt, Josef, der eigentlich ein Fremder war für Jesus, kommt und möchte ihm dieses würdevolle Begräbnis zugestehen. Und es gibt noch einen dritten Grund, weil Josef macht mit dieser Bitte vor Pilatus auch ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis vor dem Hohen Rat, ein Bekenntnis vor diesen anderen jüdischen Elite und sagt damit, ja, ich habe eigentlich Sympathie für Jesus Christus, weil das, was hier geschehen ist, ist irgendwie doch nicht ganz richtig, das war eine Ungerechtigkeit. Und wir spüren hier in diesen Gründen, warum Josef vor Pilatus tritt und diesen Mut auch aufnimmt, dass er eine gewisse Sympathie für Jesus Christus hat und irgendwie gespürt hat, hier muss etwas besonders sein. Und wir schauen uns jetzt die Reaktion von Pilatus an, weil die ist auch spannend. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon tot war und rief den Hauptmann und fragte ihn, ob er schon länger gestorben wäre. Pilatus also verwundert sich, dass Jesus, und wir müssen uns vorstellen, nach 6-stündigem Todeskampf am Kreuz schon tot ist. Normalerweise, und das habe ich vorher so ein bisschen angeklungen, hingen diese Menschen wirklich über längere Zeit am Kreuz. Das konnte bis zu 2 Tage dauern, bis diese Menschen verstorben sind. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist so grausam. Aber Jesus Christus ist schon nach 6 Stunden verstorben. Für Pilatus ist das eigentlich etwas, das er so vermutlich noch nie gehört und noch nie erlebt hat. Das ist ungewöhnlich schnell. Mich lässt das aufhorchen, weil ich erkenne hierin einen Beweis dafür, dass Jesus Christus nach 6-stündigem Kampf, nach 6-stündigem Tragen von allem Schlimmen, von allem Schmerz, von der Verlassenheit, von diesem Gericht Gottes wusste, es ist vollbracht. Jetzt kann ich loslassen. Jetzt kann ich dieses Leben freiwillig hingeben und aufgeben. Und nach diesen 6 Stunden, nachdem es vollbracht war, wusste er, jetzt ist mein Tod gekommen. Und Pilatus muss sich vergewissern beim Hauptmann, ob das wirklich stimmt. Der Hauptmann war ja dabei. Der Hauptmann hat diese Kreuzigung befehlt und auch hat die Aufsicht da. Und wir lesen weiter, und als er es erkundet hatte von dem Hauptmann, überließ er Josef den Leichnam. Also er bekommt diesen Leichnam. Trotz aller dieser Gründe, die eigentlich dagegen sprechen würden, bekommt Josef diesen Leichnam und er hat noch knapp Zeit, um dieses Begräbnis auch wirklich durchzuführen. Und das, was wir jetzt lesen, das ist so fast ein normaler Ablauf von einem jüdischen Begräbnis. Es muss einfach ein bisschen schneller gehen als normalerweise. Und der, also Josef, kaufte ein Leinentuch und nahm ihn ab vom Kreuz und wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab. Das war in einen Felsen gehauen und wälzte einen Stein vor des Grabes Tür. Ich muss noch weiterlesen, aber Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Josef, sahen, wo er hingelegt war. Also diese Frauen haben gesehen, wo dieses Grab war. Markus will uns mit seinem Evangelium etwas zutiefst bewusst und klar machen. In allem, was wir jetzt gelesen haben, wird ganz klar, dass Jesus Christus wirklich tot ist. Da gibt's nichts dran zu rütteln. Jesus Christus war nicht einfach scheintot. Solche Theorien gab es. Jesus Christus war wirklich tot. Er ist verstorben. Und dafür gibt es mehrere Zeugen von verschiedenen Seiten. Einer dieser Zeuge ist dieser Hauptmann. Der war ja hautnah dabei. Er hat gesehen, wie Jesus Christus wirklich verstorben ist. Und er sagt es Pilatus. Und Pilatus verwundert sich, warum er schon verstorben ist. Und wir haben weitere Zeugen, wir haben diese Frauen, die auch dabei waren und die sehen und hautnah miterleben, dass Jesus Christus verstorben ist und dass er begraben wurde. Und der dritte Zeuge, das ist Josef, einer, der Jesus fremd war, der ihn aber vom Kreuz herabnimmt und ihn sogar in ein Leinentuch wickelt, ihn in das Grab legt und diesen Stein, diesen schweren Stein vorrollt. All das sind Zeugen, dass Jesus Christus wirklich tot ist. Das ist die irdische Realität. Hier ist menschlich gesehen zu Ende. Hier ist menschlich gesehen keine Hoffnung mehr. Kein Happy End, wie wir das in den Filmen oder ich zumindest mir das immer wieder wünsche. Die Frauen, die zusehen, die werden Zeugen davon und werden sich dem auch zutiefst bewusst, dass hier fertig ist. Hier ist das Ende. Jesus Christus ist tot und der Stein ist vorgerollt. Und in dieser Haltung, in diesem Bewusstsein, und wir wechseln jetzt die Szene, wir sind jetzt nicht mehr bei Karfreitag, der Sabbat ist vorbei, der Sabbat ist gelaufen und nun fängt der neue Tag an, Sonntag. Für sie der erste Wochentag und sie gehen machen sich auf den Weg zum Grab und sind da unterwegs. Und sie sind in dieser Haltung, in dieser Traurigkeit auf dem Weg, mit dem vollen Bewusstsein, ja, die irdische Realität ist ja, dass er tot ist, dass der Stein vorgerollt ist. Und das ist auch die einzige Frage, die sie in diesem Moment bewegt und die sie haben. Sie fragen sich nämlich, wer wird uns diesen schweren Stein vom Grab wegrollen? Das ist ihr Fokus. Das ist das, was sie sehen, was sie wahrnehmen können, was sie wissen. Ja, das ist das Letzte, was sie noch gesehen haben. Ihr Fokus ist dieser vorgerollte Stein. Das ist ihre Realität, die irdische Realität. Und sie werden sich bewusst, dass hier irgendwas geschehen muss. Ja, irgendwer muss kommen und diesen Stein wegnehmen, weil sonst kommen wir nicht zum Grab und wir können Jesus nicht mehr salben, weil das konnte am Freitag nicht mehr geschehen. Sie werden sich bewusst, hier muss irgendwie eine Lösung her. Dieser Stein, der ist uns im Weg. Dieser Stein, der muss weg. Und ich vermute, wir alle kennen solche Steine in unserem Leben. Wir kennen solche Schwierigkeiten, solche Herausforderungen, von denen wir einfach nur noch denken, wie schaffe ich das, dass dieser Stein weggeht? Wie schaffe ich es, dass diese chronische Erkrankung, die ich habe, oder diese plötzlich akute auftretende Erkrankung, die ich jetzt im Moment erlebe, nur weggeht? Wie schaffe ich das, dass ich endlich keine Schmerzen mehr habe? Wie schaffe ich es, dass ich die Probleme, die ich im Studium, im Unterricht habe, nur lösen kann? Ja, wie schaffe ich es, dass ich diese Herausforderungen und Schwierigkeiten bei meiner Arbeit loswerde und es endlich wieder gut wird? Wie schaffe ich es, dass ich mich endlich nicht mehr alleine und einsam fühle? Wie schaffe ich es, dass dieser Stein weggeht, dass dieser Stein weggerollt wird? Und ich glaube, wir sind alle sehr gut darin, Lösungen zu finden. Wir haben Lösungen, wir haben Möglichkeiten, wir haben die Chance von Therapien, von Medikamenten, wenn wir krank sind. Wir haben die Möglichkeit von Nachhilfeunterricht. ja, wir haben die Möglichkeit, sogar Partnersuche, Online-Dating, Speed-Dating, keine Ahnung was, wir haben die Möglichkeit, Gespräche zu suchen, Konflikte zu lösen oder, wenn es gar nicht mehr geht, einfach die Arbeitsstelle zu wechseln. Und ich will hier nicht sagen, dass das alles schlecht ist, überhaupt nicht. Wir dürfen und wir sollen diese Möglichkeiten, die wir haben, auch nutzen. Die sind uns geschenkt, die sind uns teilweise auch anvertraut und wir haben auch uns in der Gemeinschaft, um hier auch Lösungen und Möglichkeiten zu wirken, dass diese Steine vielleicht nicht mehr so groß sind wie in diesem Moment. Allerdings stellt sich hier eine Frage, nämlich die Frage danach, worauf liegt denn hauptsächlich unser Fokus? Und ich glaube und ich weiß es von mir, dass der Fokus sehr oft darauf liegt, dass ich mich frage, was kann ich jetzt machen? Was kann ich jetzt tun? Was kann ich nur unternehmen, dass dieser Stein weggeht? Und viel weniger fragen wir uns, ja, was kann denn eigentlich Gott tun? Welche Möglichkeiten sind denn bei ihm? Den Frauen geht es auch so, sie sind da auf dem Weg, sie haben diese irdische Realität, sie wissen um den Umstand und sie haben diese Frage von dem Stein, wer wird den wegwälzen, und sie wissen, das ist eigentlich die Lösung, jemand muss kommen und ihn wegwälzen. Aber in keinem Moment, glaube ich, denken sie daran, dass dieser Stein, wenn sie zum Grab kommen, vielleicht ja schon weg ist. In keinem Moment denken die Frauen daran, was Jesus Christus noch vor seinem Tod, vor seinem Sterben dreimal angekündigt hat. Jesus Christus hat nämlich etwas gesagt. Er hat gesagt, die werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und töten. Das haben wir an Karfreitag gesehen. Aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Und die Frauen kommen hin und sehen, jetzt ist doch irgendwie etwas anders. Der Stein ist weg, das Grab ist offen und sie wissen eigentlich nicht so wirklich, wie ihnen geschehen soll. Sie sind verwundert, sie fragen sich vermutlich und in dieser Haltung treten sie zum Grab hinein und treffen auf einen jungen Mann. Jetzt, wenn wir die anderen Evangelien zusammennehmen, dann wissen wir, dass hier ein Engel ist, der zu ihnen spricht. Und dieser Engel verkündet ihnen etwas, das für sie Veränderung gewirkt hat, die wir uns kaum vorstellen können. Der Engel spricht zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da, die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Der Engel verkündet ihnen hier etwas, das unglaublich ist, wirklich unglaublich, etwas Großartiges. Diese Botschaft, die ist irgendwie fast nicht fassbar. Jesus Christus ist auferstanden. Sie haben ja mit eigenen Augen gesehen, wie er verstorben ist, wie er begraben wurde und jetzt ist er auferstanden. Der Engel betont es auch nochmal, das ist Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten, aber er ist jetzt nicht mehr hier. Seht die Stätte, er liegt nicht mehr da, das Grab ist leer. Jesus Christus hat den Tod überwunden, er hat den Tod besiegt und das ist das Evangelium, nicht nur für diese drei Frauen, sondern auch für uns. Das ist das Evangelium, die gute Botschaft, was wir an Ostern feiern dürfen. Es sah alles andere als nach einem guten Ende aus. Aber hier sehen wir etwas, das der Anfang ist von etwas Neuem, von etwas Wunderbarem. Mitten in diese irdische Realität, die die Frauen erlebt haben mit dem Tod von Jesus Christus, mit dem Grab, mit diesem vorgerollten Stein, kommt nun etwas Neues und das muss unglaubliche Hoffnung geben. Das ist die göttliche Realität, das ist nicht mehr unsere irdische Realität, sondern die göttliche Realität. Jesus Christus hat den Tod durchlebt, wirklich durchlebt, aber er hat ihn überwunden. Und Jesus Christus ist vorangegangen, als Erster durch den Tod hindurch. Er hat den Weg geebnet, auch für uns. Das ist die göttliche Realität, dass der Tod nicht mehr das Ende ist, sondern der Anfang von etwas Wunderbarem, von etwas Großem. Das ist der Anfang von diesem Wunder. Wen wundert? Das ist der Anfang von diesem Neuen. Und es ist der Anfang von dieser göttlichen Realität, die hineinbricht. Jesus Christus hat damit eine Lösung gewirkt, die jede irdische Lösung, die wir uns jemals vorstellen können, übertrifft. So, dass der Tod uns nichts mehr anhaben kann. Ich habe zu Beginn dieses Bild kurz reingebracht mit der Medaille, mit diesen zwei Seiten einer Medaille. Karfreitag und Ostern, das ist wie so eine Medaille. Eine Medaille hat immer zwei Seiten und die gehören zusammen, die können nicht voneinander getrennt betrachtet werden. Ohne Karfreitag, ohne das, was Jesus Christus durchgelebt hat, durchgestanden hat, wäre Ostern nicht möglich gewesen. Und ohne Ostern, wissen wir auch, wäre Karfreitag eigentlich völlig sinnlos. Ohne Ostern bräuchte es auch Karfreitag nicht. Das sind diese zwei Seiten einer Medaille. Und beide Seiten, sowohl die irdische Realität von diesem Tod, von dem, was Jesus Christus durchgelebt hat, diese irdische Realität, unsere Steine, die wir fokussieren, die wir immer mal wieder haben in unserem Leben, auch das gehört dazu, aber eben auch die göttliche Realität. Ja, und erst mit dieser göttlichen Realität dürfen wir erleben, wie unsere irdische Realität vollständig, vollkommen und wahrhaftig wird. Wenn wir das annehmen können, was Jesus Christus für uns gemacht hat, ich wiederhole es nochmal, er war am Kreuz, er hat alles ausgehalten, obwohl er Gott war und vom Kreuz hätte heruntersteigen können. Er hat sein Leben freiwillig losgelassen. Er hat die Sünde, die Schuld für uns da ans Kreuz getragen, sodass diese Sünde, diese Schuld uns nicht mehr zerstören und uns nicht mehr von Gott trennen muss. Aus Liebe hat Jesus Christus das gemacht. Und das ist eine Hoffnung, die einfach alles übersteigt. Das ist die Hoffnung auf Auferstehung. Ein Leben in Ewigkeit, ein Leben, das auch wir haben dürfen. Ein Leben in Ewigkeit an der Seite von Jesus Christus. Ja, das ist unsere Hoffnung. Und das soll eine Hoffnung sein, die unsere jetzige irdische Realität einfach durch und durch durchdringt. Und wisst ihr, mir ist bewusst, dass da immer noch diese Steine sind. Ja, das ist die irdische Realität. Die Einsamkeit ist jetzt nicht einfach weg. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Die Probleme bei der Arbeitsstelle, die sind vielleicht auch nicht einfach weg. Die Beziehungsprobleme, die Krankheit, das ist vielleicht alles noch hier. Vielleicht erleben wir hier auf Erden auch, dass es Heilung geben darf, dass Beziehungen wieder zusammenkommen, dass es einfach auch hier auf Erden schon gelingen darf. Aber auch wenn nicht, auch wenn es immer noch schmerzt und bis zum Ende schmerzt, dürfen wir wissen, dass diese irdische Realität nicht die vollständige Realität ist. Die vollständige Realität wird es erst, wenn Gott hineinkommt, wenn wir diese Hoffnung haben. Diese Hoffnung auf Auferstehung, das ist diese göttliche Realität über dieses Leben hinaus. Und ich wünsche euch und auch mir selber immer wieder, dass wir genau diesen Blick haben dürfen. Dass wir den Blick wegrichten können von unseren Steinen hin zu dieser göttlichen Realität. Nicht um zu ignorieren, was schwer ist, überhaupt nicht. Weil das ist noch da. Aber um den Fokus zu ändern, um ganz bewusst zu werden, ja, wo liegt denn eigentlich unsere letzte Hoffnung? Und unsere Hoffnung ist es, dass wir ein Leben haben dürfen in Ewigkeit, weil Jesus Christus das gewirkt hat und weil er auferstanden ist. Er ist der Erste, der uns vorangegangen ist. In unserer Serie zum Markus-Evangelium haben wir immer wieder ein Lied zusammengesungen. Das Siegeslied. Das ist das Lied, das diejenigen singen, die diese Hoffnung bewahrt haben und die letztendlich jetzt dieses Lied singen können in der Gegenwart bei Jesus Christus. Das ist das Lied von denen, die überwunden haben, die an dieser Hoffnung festgehalten haben. Und wir möchten jetzt dieses Lied, ich lese zuerst dann nochmal eine Textlesung auch aus Offenbarung, aber ich wünsche mir, dass wir dieses Lied wirklich in dieser Haltung, in dieser Hoffnungshaltung singen können, weil wir wissen, wohin wir gehen werden. Und das wird erst die vollständige Realität sein. Jesus Christus ist auferstanden. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron herrufen: Siehe, die Wohnungen Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der auf dem Thron saß, sagte: Ja, ich mache alles neu. Und dann sagt er zu mir: Schreib es auf, denn was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr. Und er sagte auch: Es ist vollendet. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Jedem, der durstig ist, werde ich aus der Quelle, die das Wasser des Lebens erhält, umsonst zu trinken geben. Wer siegreich ist, wird dies alles empfangen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn, meine Tochter sein.